Der Frühling ist ja ein guter Zeitpunkt, um durchzulüften und auszumisten. Auch im Layout einer Zeitung häuft sich im Laufe der Zeit so einiges an, was die klare Sicht verstellen kann. Ja, und deswegen lüften auch wir und misten aus. Unser Erscheinungsbild wird lockerer, leichter, heller. Und zwar im Print unter der Woche und in der Presse am Sonntag, im Web und in unserer App. Ja, und sogar hier in den Podcasts wird einiges anders. Schon übermorgen geht's los. Bleiben Sie dran, denn hier erfahren Sie mehr davon.
Seien es die Hitzewellen und Murenabgänge des vergangenen Sommers oder die kontinuierliche Höchsttemperatur des Atlantiks. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits spürbar und auch in Österreich wird man sich anpassen müssen. Die gute Nachricht lautet, Ideen, was es da zu tun gäbe, gibt es genug. Anfang April hat die österreichische Bundesregierung einer neuen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel zugestimmt. Kurz darauf haben auch die Klimaschutzreferenten der Bundesländer zugestimmt. Doch wie schaut es mit der entsprechenden Umsetzung aus?
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Christine Meierhofer und in der heutigen Folge des Pressepodcasts geht es darum, was Österreich unternehmen sollte, um sich rechtzeitig und ausreichend auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten. Und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Michael Lohmeier, der für die Presse schon seit vielen Jahren über Umwelt- und Klimafragen berichtet. Hallo Milo.
Hallo Christine.
Milo, lass uns zu Beginn einmal klären. Zum einen gilt es in der weltweiten Klimapolitik ja, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, CO2-Emissionen zu senken. Auf Englisch sagt man dazu Mitigation. Die zweite wichtige Strategie ist, sich an den Klimawandel, den wir eben nicht mehr abwenden können, gut anzupassen. Dazu sagt man auf Englisch auch Adaptation. Was ist denn jetzt wichtiger?
Beides kann man eigentlich nur darauf antworten, weil die Tatsache ist, dass die menschengemachte Änderung des Klimas, die setzt bereits ein. Und wenn wir von dem 1,5-Grad-Ziel reden, das bis zum Jahr 2100 erreicht werden soll und eingehalten werden soll, mit dem Ziel dann, muss man dazu sagen, die Emissionen, die Treibhausgasemissionen noch weiter herunterzubekommen, dass doch eine stärkere Kühlung dann einsetzt. Da sind wir eigentlich spät dran, weil wir jetzt im weltweiten Durchschnitt ungefähr 1,15 bis 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau sind. Und momentan scheint das Klima wirklich davon zu galoppieren. Also die Verringerung der Emissionen ist total wichtig, nur darf man sich damit keinen Illusionen hingeben. Wir haben bereits einen Klimaeffekt und Klimaänderungen, die jetzt bemerkbar sind. Und da muss man dann schauen, wie geht man einfach mit solchen Situationen um. Und da sind wir dann mitten in der Adaptation, in der Anpassung.
Jetzt schauen diese Folgen des Klimawandels in jeder Region der Welt etwas anders aus. Was sind denn Folgen des Klimawandels, auf die wir uns gerade in Österreich spezifisch anpassen werden müssen?
Also man muss, glaube ich, die besondere Situation von Österreich und vom Alpenraum herausstreichen. Die ist innerhalb von Europa noch eine besondere und Europa selbst ist der Kontinent, wo die Erwärmung jetzt schon am stärksten ist. Und in Österreich, im Alpenraum, also Österreich-Schweiz, da ist die Erwärmung nicht 1,15 Grad, wie es im globalen Mittel ist, sondern diese Erwärmung ist bei 2 bis 2,5 Grad, je nach Region. Also in der hochalpinen Region stärker und in anderen Gebieten damit weniger. Und damit kommen wir gleich zu den Folgen, die in Österreich von besonderer Bedeutung sind. Das ist nämlich die Situation der Gletscher, die über Jahre hindurch abnehmen, also sowohl an Ausdehnung als auch an Volumen verlieren. Und dadurch wird natürlich auch der Wasserhaushalt im Hochgebirge durcheinandergewürfelt, durcheinandergebracht. Ein Hinweis ist, glaube ich, schon wichtig. Auch wenn der Umgang mit Wasser künftig problematischer wird, ist Österreich noch in einer vergleichsweise guten Situation. Und dass bei uns sich Wasserknappheit oder überhaupt das Fehlen von Wasser so darstellt, wie das zum Beispiel in Spanien oder in Griechenland oder in Süditalien der Fall ist, so ein Szenario ist momentan nicht absehbar.
Darauf, aber nicht nur darauf, zielt jetzt dieser Bericht ab, den du genau gelesen hast. Wie lautet denn dein Urteil?
Naja, in dem Klima-Anpassungsbericht, der jetzt vor kurzem im Ministerrat zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist, wie das so schön heißt, da steht schon alles drin und sind alle Bereiche abgedeckt, an die man denken muss, wenn man sagt, okay, wie passt sich ein Land an die wärmeren Temperaturen an? Wesentliches Phänomen ist, dass die Unwetterereignisse für sich nicht unbedingt häufiger werden, aber vor allem kräftiger werden und heftiger werden. Und damit ist ganz ein wesentlicher Punkt, wie vorbereitet man jetzt ist. Konkretes Beispiel ist das Management von Flüssen oder ist auch das Management in Wäldern dafür total entscheidend. Halb Österreich ist Wald, ist bewaldet, fast halb Österreich. Und in dieser Hälfte von Österreich ist aber die überwiegende Baumart die Fichte. Die Fichte ist aber nur in gewissen Regionen, in höher gelegenen Regionen, eigentlich zu Hause. Sie ist in anderen Regionen gepflanzt worden, weil das Fichtenholz wirtschaftlich einfach am schnellsten Ertrag bringt und auch sehr gut verarbeitbar ist. Also das sind irgendwie die stehenden Bretter. Und man sieht es ja sehr oft in Regionen, das ist wirklich ausgerichtet wie mit dem Lineal. Und das hat allerdings auch zur Folge, dass die Böden dort, wo die Fichte nicht hingehört, die sind saurer. Und die bilden ein eigenes Milieu. Das heißt, der Boden ist labiler. Und dadurch, wenn ein Starkregen kommt, kann er weniger Wasser aufnehmen. Das heißt, wir haben da ein Problem, dass dieses Wasser dann zu Tal schießt und dann aus Gebirgsbächlein, die harmlos dahin plätschern, dann wirklich reißende Flüsse werden. Und das sind dann die Murenabgänge, das sind dann die Überschwemmungen, die völlig aus dem Ufer geraten, im wahrsten Sinne des Wortes nämlich.
Der vorliegende Bericht ist jedenfalls sehr umfassend. 124 Maßnahmenpakete aus 14 Gesellschaftsbereichen umfasst der Bericht. Jetzt habe ich schon herausgehört, von besonderem Interesse sind da Land- und Forstwirtschaft. Was sind denn da zum Beispiel Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden?
Im Landwirtschaftsbereich ist eigentlich eine, muss man sagen, ein Wegkehren von der industriellen Landwirtschaft, das klimamäßig Beste. Das heißt, dass ich mehr Humus aufbauen kann. Mehr Humus bedeutet, der Boden bindet erstens einmal mehr CO2 und zum anderen kann er auch mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, das ist eine völlige Neuausrichtung in Wahrheit der Landwirtschaft. Beim Wassermanagement, und das ist auch einer der drei Kernbereiche, beim Wassermanagement ist wesentlich, dass man die begradigten Flüsse, also diesen Flüssen wieder mehr Raum gibt, dass sich Auenlandschaften bilden und auch dort der Boden verbessert wird und dadurch können diese Uferbereiche eigentlich wieder mehr Wasser aufnehmen, was dann Hochwassersicherheit bringt und auch eine Reinigungswirkung fürs Grundwasser und so weiter und so weiter.
So viel zu Land- und Forstwirtschaft. Welche Gesellschaftsbereiche betreffen denn jetzt zum Beispiel uns Menschen, die wir in der Stadt wohnen?
Also die Stadt ist natürlich eine wirklich Klima-Battle-Zone, muss man sagen. Da geht es darum, dass man etwas unternimmt gegen die Hitzeinseln zum einen und zum anderen, dass man natürlich auch schaut, wie kann man die CO2-Emissionen und die Treibhausgasemissionen herunterkriegen. Und ein wesentlicher Bereich ist dann natürlich auch, dass man sich Gedanken macht über die Verkehrspolitik. Will ich eine sanfte Mobilität forcieren? Das heißt, reden wir davon, dass die Bedingungen, sich in einer Stadt zu bewegen, für Fußgängerinnen besser werden oder für Radfahrerinnen besser werden. Und der andere Teil in der Stadt ist sozusagen das passive Erleben für die Menschen. Wenn sie bei der Türe hinausgehen, ist es da dann extra heiß. Und das ist natürlich in einer Landschaft, wo Asphalt und Beton bestimmend sind, der Fall. Da kann man etwas dagegen unternehmen. Zum Beispiel kann man da das Stichwort Schwammstadt nehmen. Also eher Bereiche, die eben entsiegelt werden. Das heißt, die wieder Wasser aufnehmen können und die dadurch für ein ganz anderes und milderes Kleinklima irgendwie Sorge tragen.
Anschließend an die Hitze, die du jetzt erwähnt hast, ein großer Bereich dieses Berichts ist auch die menschliche Gesundheit.
Natürlich, weil die Hitze, und das zeigen viele Untersuchungen, die Hitze macht den Menschen zu schaffen, und zwar ernsthaft zu schaffen. Und es geht da nicht nur um die Menschen, die schon eine Vorerkrankung haben, sondern das schwächt auch den Organismus. Und wenn wir gewisse Temperaturen erreichen oder überschreiten, und das ist bei 35 Grad Celsius zum Beispiel der Fall, dann wird es einfach problematisch. Für solche Temperaturen ist der Mensch nicht gemacht. Und deshalb ist wichtig, nicht nur viel zu trinken, sondern auch die Städte mehr oder weniger umzubauen und zu entschärfen.
Apropos umbauen und entschärfen, wie müssten wir denn unser Umgang mit der Fläche, mit dem Boden anpassen?
Ja, da müssen wir einige Schritte zurücktreten. Wir haben momentan eine Versiegelung in Österreich zwischen 12 und 13 Hektar pro Tag. Also es gibt Ziele, die sagen, und die Bundesregierung hat sich vor mehr als 20 Jahren das Ziel gesetzt, dieses Maß auf ein Fünftel zu reduzieren, und das heißt auf 2,5 Hektar. Wichtig ist jedenfalls, sich mit diesem Thema gesamthaft auseinanderzusetzen. Also es geht nicht nur darum, das eine Einfamilienhaus, das irgendwo gebaut wird, sondern es geht um die dahinterliegenden Verkehrskonzepte. Die müssen halt so ausgestaltet sein, dass man tatsächlich auf kurzem Wege fußläufig seine Besorgung des täglichen Bedarfs machen kann. Und man muss sich dann auch wieder Fragen der Mobilität stellen. Also wie gut ist der ländliche Raum erschlossen mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc. etc. Das ist ein Thema für die Raumordnung, die in Österreich sehr kompliziert ist, weil es gibt keine Bundeszuständigkeit. Es ist im Grunde eine Landeszuständigkeit, aber ein ganz wichtiger Player in dem Ganzen sind die einzelnen Gemeinden. Da haben wir ungefähr 2200 davon. Also eine wesentliche Einnahmequelle für die Gemeinden ist die Zahl der Einwohner und die Zahl der Wirtschaftsbetriebe, ich sage mal Kommunalumlage oder Kommunalabgabe, wird jegliches Konzept der Entsiegelung natürlich an die Grenzen stoßen.
Jetzt wissen wir aus längerer Beobachtung der Klimapolitik schon, Strategien und Pläne sind gut und wichtig, aber der geringere Teil der Arbeit. Am meisten kommt es dann darauf an, ob die Umsetzung dieser Strategien funktioniert oder auch finanziert ist. Wie ist das jetzt hier? Gibt es hier die Strukturen auch für die Umsetzung?
Na, weder noch, würde ich sagen. Also es ist weder eine konkrete Umsetzung. Den Plan hätte ich noch nicht gesehen, den gibt's nicht, und zweitens, die Finanzierung gibt's auch nicht. Und natürlich, das wird Geld kosten, das wird viel Geld kosten, da brauchen wir uns gar keine Illusionen zu machen. Aber der wesentliche Punkt, glaube ich, ist, dass das jetzt einmal auf dem Tisch liegt, und dann der nächste Schritt muss sein, dass jede dieser Maßnahmen heruntergebrochen wird. Wer ist denn da der Player, der etwas unternehmen muss? Was muss unternommen werden? In welcher Reihenfolge muss das unternommen werden? Mit welchen Finanzierungen muss das unternommen werden? Mit wem ist das zu koordinieren? Also wir sind da wieder mittendrin in den Zuständigkeiten, in den unterschiedlichen von Bund, Ländern und Gemeinden. Man wird sich halt, wenn man das ernst nimmt, wird man sich einfach auf ganz konkrete Dinge einigen müssen. Und je schneller das ist, desto besser ist es. Mir hat im Zuge der Recherche zu dem Ganzen jemand gesagt, der dann gebeten hat, nicht genannt zu werden, dass Österreich diesbezüglich zwar jetzt eine sehr gute Hausaufgabe gemacht hat, aber verglichen mit anderen Ländern wie zum Beispiel Skandinavien oder auch Schweiz, also wirklich Jahre hinten ist, ja. Und die Frage ist, wie schnell es gelingt, sozusagen einen Sprung zu machen und zu einer Umsetzung hinzukommen. Da bin ich momentan skeptisch, aber man kann sich ja überraschen lassen.
Milo, vielen lieben Dank.
Bitte.
Deutlich gemacht wird in dem Bericht auch einmal mehr, dass das Nicht-Anpassen weitaus kostspieliger ist, als für die Maßnahmen jetzt in die Tasche zu greifen. Das war's für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch in den Klimapodcast der Presse hinein. Der letzte Aufguss. Da bringt das Klimateam der Presse jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Anna Wallner. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.